Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Das war, um das mal ganz, ganz kurz zusammenzufassen, das war nix.
Nee, das war nix. Bei aller Frustration über die erste Niederlage in der Rückrunde, die erste Niederlage seit insgesamt 6 Spielen davor und dann noch 3 Siege am Stück, war natürlich enttäuschend. Aber man muss auch jetzt nicht die Störche müssen auch nicht zwangsläufig die große Flatter bekommen, aber man muss sich ja schon ganz genau angucken. Und ich bin ja sonst skeptisch manchmal, was Trainer so in der Analyse alles erzählen. Aber in diesem Fall ist es dann tatsächlich so, bis zum 0:2 war es also ein Spiel komplett auf Augenhöhe. Finn Bartels hatte eine Riesenchance zum Ausgleichstreffer. Eine Aktion schon in der 25. Minute von KfC-Verteidiger Kobalt gegen Benedikt Pichler ist fast ein bisschen untergegangen. Das war, wenn man es sich in der dritten Wiederholung angesehen hat, schon eigentlich ziemlich elfmeterreif. Mhm. Und dass der Schiedsrichter, der wiederum, um diese ganze Pechabteilung da abzurunden, derjenige ist, der, glaube ich, von 5 Zweitligaspielen seit der Kieler Zweitliga-Zugehörigkeit 4-mal eine Niederlage zu verantworten hatte. Das ist ja der Schiedsrichter, der letztendlich die Niederlage zu verantworten hat.
Auf jeden Fall.
Der hat also nicht gepfiffen. Das passte also das gesamte Teil. Und dann ist KSC jetzt damit endgültig auch in die Kategorie Angstgegner aufgestiegen. Warum auch immer. Es gibt ja für manche Dinge keine rationale Erklärung. Also ich sag mal so, ärgerlich, aber noch kein Grund zur Panik.
Nee, das stimmt. Genauso kein Grund zur Panik, falls ihr gerade noch mal komische Zwischengeräusche hattet. Wir mussten hier in unserem kleinen, aber feinen Studio gerade noch mal ein bisschen umdisponieren. Das muss man manchmal. Man muss manchmal auf die Gegebenheiten reagieren, genau wie auf dem Fußballplatz. Das nützt nichts. Hoffentlich versteht ihr jetzt alles gut. Müsste eigentlich funktionieren. Ja, du hast es gesagt. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich im Live-Ticker vom Spiel auch mir relativ sicher war und das auch geschrieben habe, dass es kein Foul war, sondern dass die richtige Entscheidung war. Mhm. Aber wenn man es sich dann danach nochmal angeguckt hat, hast du recht, da wurde es von jeder Einstellung zu Einstellung wurde es irgendwie immer mehr Elfmeter. Das ist natürlich unglücklich. Ja. Nichtsdestotrotz, ist es dann, fand ich vor allen Dingen nach dem 0:2 doch das erste Mal unter Marcel Rapp auf jeden Fall so gewesen, dass die Köpfe eher runtergingen, als dass da so ein Aufbäumen irgendwie nochmal stattfindet, ne?
Genau.
Und das war ganz deutlich, fand ich, auch in dem Spiel. Und ja, dann ist es halt eine Niederlage, die musst du so mitnehmen. Solche Spiele hat man mal, wenn es denn bei so Einzelfällen bleibt, ne? Das ist ja immer das.
Und das ist der Punkt.
Denn wir haben das erzählt, wir sind eigentlich ganz optimistisch und wir sind raus aus dem Abstiegssumpf. Mit wir meine ich jetzt auch uns Journalisten, die über den Abstiegssumpf schreiben müssen. aber das kann natürlich auch ganz schnell wieder nach unten gehen, ne?
Ach, das ist, das sind jetzt 11 Punkte, wenn ich das jetzt richtig auf dem Zettel habe. Warte mal, 15:31, nee, Quatsch, 16 Punkte zum ersten Abstiegsplatz. Und aber nur 6 Punkte zum Relegationsplatz 16. Mhm. Und da muss ich jetzt einfach mal kleinen historischen Abriss machen. Wir erinnern uns an die Saison 2016-17, Würzburger Kickers, zur Halbserie auf Platz 6 oder 7. Und dann haben sie in der Rückserie in 17 Spielen noch ganze 7 Punkte geholt, nicht einen einzigen Sieg davon, und sind tatsächlich auf dem direkten Abstiegsplatz dann in die dritte Liga gestürzt. Oder wir nehmen das jüngere Beispiel aus der ersten Bundesliga, Werder Bremen. Nach dem 24. Spieltag 11 Punkte auf Platz 16, 12 auf Platz 17. In einer Weser war schon Hosiana, diesmal eigentlich eine sorgenfreie Saison. Ja, Pustekuchen, ne? Am Ende stand der Abstieg, ne? Also man sieht dabei, wie schnell das geht. Und ich sag mal so, wie gesagt, das war jetzt bei Holstein eine Niederlage. Man sollte jetzt nicht in Panik verfallen. Man muss natürlich ein waches Auge haben auf den Tabellenkeller, ist keine Frage. Aber viel mehr Sorgen würde ich mir zum Beispiel bei Jahn Regensburg machen. Mhm. Die sind nämlich punktgleich mit Holstein, einen Platz davor auf Platz 10. Und die haben aus den letzten 8 Spielen von 24 möglichen Punkten haben sie immerhin 3 geholt, also einen Sieg und dann 7 Niederlagen. Und das ist schon, also von Platz 3 jetzt da, sag ich mal, in die Kontakt Bereich, in den Kontaktbereich der bedrohlichen Plätze zu geraten. Oh, das ist schon heftig. Und wenn der Flow dann so eingeleitet ist, das ist auch ganz schwer, aus so einem Sog wieder rauszukommen. Also Jan Regensburg, wenn man dann sieht, dass 96 punktet, dass Sandhausen punktet, Düsseldorf jetzt sowieso punktet. Also das ist schon, Hansa Rostock und Dresden kämpfen mit Haken, mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Das ist schon, da muss Jan Regensburg ehrlich aufpassen, ne?
Das ist sowieso, finde ich, das wird immer wieder bewiesen, Jahr für Jahr, wie eng diese zweite Liga ist. Das Gleiche gilt ja auch für oben.
Na klar,
logisch. Wo jetzt gerade mal wieder so eine Art Schneckenrennen irgendwie um die ersten drei Plätze stattfindet. Werder ist mit einem aus ihrer Sicht absolut enttäuschenden 1:1 gegen Ingolstadt auf Platz 1 gesprungen, weil einfach Darmstadt, St. Pauli, HSV, Schalke, alle, also Schalke war sogar ja noch der Profiteur des Ganzen. Genau. Aber die anderen alle, Federn gelassen haben. Psychologie scheint da auch eine Rolle zu spielen, wer jetzt vorlegen darf am Freitag und wer dann am Wochenende nachzieht. Das war die letzten Spieltage immer so.
Ja.
Jetzt konnte Schalke, hat vorgelegt am Freitag mit dem Sieg gegen Paderborn und konnte sich dann schön angucken, wie die Konkurrenz strauchelt am Wochenende.
Ja, absurd, ne?
Da wären wir natürlich, wenn das aus Holstein-Sicht jetzt genauso ist, sehr zufrieden mit drei Freitagsspielen in Folge, die jetzt vor uns liegen.
Natürlich, die Flutlichtbilanz ist sowieso ganz gut von Holstein, aber ich sag mal so, es ist dann immer noch ein anderer Schnack, wenn ich jetzt oben spiele, dann ist die Enttäuschung, wer wüsste das besser als wir hier in Kiel, wenn es dann in der Endkonsequenz nicht funktioniert beim Aufstieg, groß. Aber es ist, sag ich mal so, zumindest für einen Club wie Holstein kein Desaster. Bei Werder oder jetzt auch beim HSV oder bei Schalke ist die Sachlage natürlich aufgrund der Historie und der eigenen Ansprüche nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber was unterm Strich mal völlig klar ist, dass Existenzkampf immer härter ist als Aufstiegskampf, weil da geht's um Brötchen, ne? Also da geht's um Arbeitsplätze und so weiter, um Fernsehgeld und alles, was damit zusammenhängt. Also da möchte man am liebsten dann gerne 3-4 Spieltage vor Schluss, möchte man da gerne in gesicherten Gefilden sein, als Verein, als Spieler natürlich auch, aber auch als Journalist, weil es ist natürlich vielleicht nicht spannender, aber angenehmer zu schreiben, wenn es nicht um Tod oder Leutnant geht. Ne?
Gesünder.
Gesünder auf jeden Fall. Echt.
Genau, also Holstein.
Ja, wäre schon nett.
Da hängt auch der Journalismus dran.
So sieht's mal aus.
Ja, hängen da dran.
Das ist ja das, was auch manche Vereine nicht verstehen. Wir sitzen tatsächlich in einem Boot da in bestimmten Bereichen. Ne? Auch wenn man kritisiert und vielleicht aus Sicht des Vereins manchmal unsachgemäß kritisiert, kann man sich ja gar nicht von frei machen, dass man vielleicht manchmal auch etwas falsche, trügerische Sichtweise hat. Was weiß ich, wie ich das bezeichnen soll. Aber im Grunde sitzt man in einem Boot. Man will Erfolg. Und Erfolg kann auch sein, dass man eine stabile Saison spielt, wo der Klassenerhalt relativ früh eingetütet ist. Also warten wir mal ab.
Warten wir ab, so sieht's aus. Was das zweite große Thema am Sonnabend war, neben dem Spiel und dem Ergebnis, also Spiel haken wir jetzt wirklich einfach mal ab. Wir sind davon überzeugt, dass das...
Also wir sagen jetzt einfach mal, Hannover 96 kommt am Freitagabend und das ist ein Stabilitätstest. Jetzt sowohl vom Ergebnis als auch vom Auftreten her, manchmal hat man Pech, man macht einen super Auftritt und verliert trotzdem, weiß eigentlich gar nicht warum. Mhm. Die schießen vielleicht dreimal aufs Tor und treffen zweimal Innenpfosten rein. Bitte, da kannst du da nichts machen. Aber der Auftritt ist entscheidend. Und da steht Holstein natürlich nach dieser etwas halbherzigen Darbietung, du hast es beschrieben, stehen sie natürlich schon ein bisschen in der Pflicht. Ne? Auch sich selbst gegenüber.
Mhm, das stimmt. Über Hannover den Ausblick sprechen wir noch. Zweites großes Thema jetzt am vergangenen Sonnabend. Die Rückkehr der Fans ins Holstein-Stadion.
Ja.
Nach dem Geisterspiel gegen Düsseldorf, was zwar ergebnistechnisch am Ende ein Erfolg war, aber Schmankerl für die Augen nicht unbedingt taugte und wo einfach die Fans total gefehlt haben, also haben wir drüber gesprochen, war mein Eindruck. Nun waren knapp 9000 da. Knapp 8000, Quatsch, ich habe gerade, knapp 8000 waren da. Man hätte es sich stimmungsvoller ausmalen können vorher, würde ich sagen.
Nett formuliert,
Es war relativ ruhig. Die 160, glaube ich, KSC-Fans waren natürlich oben auf, nachher auch ergebnistechnisch. Nichtsdestotrotz, ja, ist sowohl der Funke vom Platz nicht auf die Ränge übergesprungen, als auch andersrum, ne? Also das war dann wirklich knapp 9000 Zuschauer und nicht viel mehr leider.
Ja,
ne?
Genau. Also ketzerisch könnte man sagen, so viel lauter als gegen Düsseldorf war das jetzt auch nicht.
Ja, naja, leider. Vielleicht müssen die Fans auch wieder ein bisschen warm werden, erst mit der ganzen Chose, ne?
Auf jeden Fall. Also da will ich auch gar keinen Vorwurf machen, irgendwie die alles drumherum. Wetter war sehr bescheiden, sag ich mal, obwohl zwischendurch mal die Sonne geschienen hat, das war so gefühlt minus 5 Grad ungefähr, dann regnete das mal wieder, das kriegst du auf die Tribünen natürlich Gott sei Dank nicht so mit, nichtsdestotrotz wirkt das ja auch nicht besonders schön und dann, hast du gesagt, dann war es natürlich auch, Spiel war jetzt auch nicht unbedingt zum Herz erwärmen, also von daher schwamm drüber beim nächsten Mal, wenn dann die Angriffe ein bisschen zügiger vorgetragen werden und nicht so viele sinnlos Flanken erfolgen, wie der Cheftrainer Marcel Rapp das ja sinnigerweise nach dem Spiel richtig erkannt hat, dann wird wahrscheinlich auch wieder von den Rängen was kommen.
Und da dürfen es dann gegen Paderborn ja schon mehr sein wieder. Also die
Mutmaßlich,
genau. Das ist, die Landesverordnung ist ja noch nicht in schriftliche Form gegossen, aber wir gehen davon aus, dass da wieder mehr sein dürfen. Dann muss man sagen, erst dann würde diese Zahl unsere Zahl der Follower dieses Podcasts übertreffen. Das muss man einmal sagen. Wir haben mittlerweile,
das muss erlaubt sein,
euch da draußen großes Dankeschön. Freut uns total. Wir haben auf den sämtlichen Plattformen, auf denen wir laufen, alle Podcatcher dieser Welt, Spotify, Deezer, Apple Music und Co. Mittlerweile mehr als 10.000 Follower, die uns abonniert haben.
Yes, und das trotz
Podcast. Und trotz Opa. Oder wegen Opa.
Nee, das müssen wir
noch erheben, an wem das hier liegt, wer hier die Meriten abgraben darf. Aber da freuen wir uns riesig. Also an dieser Stelle kleine Exkursion dahingehend. Vielen, vielen Dank. Es freut uns wirklich sehr, dass euch offensichtlich gefällt, was wir hier schnacken. Und weil uns das so gut gefällt, gibt es als Dankeschön ein Gewinnspiel für alle da draußen. Hauptsächlich natürlich für euch, die ihr das jetzt gerade hört, ihr Holstein 1:1 Follower. Danke für 10.000 Abonnenten. Kleines Gewinnspiel auf Kahn Online. Zu gewinnen gibt es einmal 2 VIP-Tickets für das nächste Heimspiel von Holstein gegen Paderborn. Das ist eine schöne Sache.
Das muss dann ein gutes Spiel werden, weil Paderborn ja auch ohne Torjäger Michel für Auswärtsstärke bekannt ist. Das könnte wirklich spannend werden.
Also schönes Freitagabend-Flutlichtspiel, VIP mit allen Sinnen genießen sozusagen. Könnt ihr gewinnen bei uns, einfach mal auf Kahn Online gehen. Im Artikel, wo auch dieser Podcast als Audiospur eingebettet ist. Einfach mal gucken, da findet ihr einen Link zum Gewinnspiel. Ich glaube, 5 kleine Fragen beantworten. Keine Wissensfragen, keine Angst, ihr müsst jetzt nicht die ganzen Podcast-Folgen rauskramen und hier nochmal alles nachhören. Es wird nicht geprüft, ob ihr regelmäßig zugehört habt und alles noch im Kopf habt. Nein, es geht einfach darum, dass ihr einmal erzählt, ein bisschen über euch sozusagen. Nein, es geht. Wir wollen ganz gerne mal wissen, wo kommen unsere Hörer eigentlich her? Sind das alles echte Nordlichter? Hier da draußen gibt es da vielleicht in anderen Gefilden noch Zuhörer. Guckt da einfach mal rein. 5 kleine, schnell beantwortete Fragen für 2 VIP-Tickets fürs nächste Holstein-Spiel. Guckt gerne rein auf kahnonline.de in den Trägerartikel. Gewinner wird dann benachrichtigt in der nächsten Woche. Das Gewinnspiel läuft bis Dienstagabend, Montagabend. Damit noch genug Zeit ist bis Freitagabend zum Paderborn-Spiel. Also guckt da gerne. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und dass ihr uns gerne hört.
Also ich sage auch danke und wenn ich dürfte, würde ich dieses Gewinnspiel auch gerne mitmachen.
Du würdest also lieber VIP...
Ja, aber sowas von. Zumindest einmal.
Einmal VIP für Opa, bitte. Mhm. Nein, wir werden natürlich auch gegen Paderborn wieder auf unseren angestammten Presseplätzen sitzen und das Spiel verfolgen. Aber vorher kommt das Spiel in Hannover. Wir wollen ja auch immer von Spiel zu Spiel denken. Obwohl wir es gar nicht müssen. Wir können ja machen, was wir wollen.
Ja, wir können machen, was wir wollen.
Das ist egal. Aber über Paderborn reden wir später. Jetzt reden wir über Hannover. Und zwar, hast du es gesagt, kleiner Stabilitätstest, vielleicht auch ein bisschen höher gestochen formuliert, ein kleiner Charaktertest für Holstein.
Ja.
In Hannover, wo man noch eine Rechnung offen hat aus dem Hinspiel für ein ganz krummes Spiel. Frühe rote Karte gegen Johannes Gelios damals. Nach einem kapitalen Schnitzer, den er dann selbst noch schlechter auszubügeln versuchte. Das war ein kleiner Blackout des Holstein-Keepers damals. Nichtsdestotrotz hätte man das Spiel danach deutlich besser gestalten können und die Gegentore, die dann zum 0-3 geführt haben, eins dieser ominösen 0-3 der Saisonstartphase, die waren eigentlich nicht im Platzverweis begründet. Ne? Das war, da fiel man einfach irgendwie in sämtliche Einzelteile auseinander.
Ja. Und es war das letzte Spiel von Ole Werner, ne?
Richtig, das kommt auch dazu. Es war das letzte Spiel von Ole Werner gegen Hannover, nachdem er schon gegen Hannover begonnen hatte. Also
genau,
Hannover ist
genau.
Ein besonderer Gegner, was das
ja, angeht. Ja, genau, genau. Auch verloren damals.
Auch verloren, ja. Mhm. Aber jetzt auswärts in Hannover, wo 25.000 Fans dabei sein dürfen. In Niedersachsen. Es gibt auch noch Auswärtskarten über den 96-Shop, können wir auch nochmal sagen, falls ihr Holstein in Hannover sehen wollt. Ja, und dann wird's interessant. Hannover ist ganze Zeit in der Saison tief unten reingerutscht mittlerweile. Du hast es angesprochen, punkten die auch schon wieder und sind da mittendrin im, erweiterten Mittelfeld, wie man es so vielleicht bezeichnen kann.
Naja, sind ja noch hinter Holstein oder sowas, ne? Aber haben natürlich ein mordsmäßiges Empfehlungsschreiben abgesendet, ne? Mit einem 3-0-Sieg am vergangenen Sonntag auf St. Pauli oder gegen beim FC St. Pauli am Müller-Tor. Das hatte ja schon mal eine Art irgendwie bei dem Schweinewetter da. Und dann gibt's ja noch, ich sag mal so, der 96-Trainer Dabrowski wird natürlich genau das Gegenteil behaupten, was ich jetzt sag, aber es ist natürlich auch eine mittelschwere Generalprobe für das Pokalviertelfinale gegen Leipzig, was dann in der Woche drauf stattfindet und daher auch schon mal die 25.000, so viel dürfen es dann gegen Leipzig ja mutmaßlich auch sein. Also, ich sag mal so, das wird schon wirklich eine richtige Aufgabe, eine richtige Hürde da bei 96 für Holstein. Mit wirklich einem Ausgang, den man so jetzt vielleicht gar nicht prognostizieren kann. Ohne Favorit, ohne alles. Also feuerfrei, sag ich mal so.
Feuerfrei, Tagesform wird zu großen Teilen entscheiden.
Ja, Spielglück und wieder Abschlussqualität, ne? Du musst effizient sein, das ist ja immer wieder das Gleiche in dieser Liga. Du brauchst vernünftige Lösungen. Im letzten Drittel hat der Trainer auch gegen Karlsruhe bemängelt, dass seinen Spielern da nicht so viel und nicht so Schlaues eingefallen ist. Kann ja alles mal passieren, muss dann halt besser werden. Ne? Also kriege ich jetzt schon das Grübeln hier. Könnte allerdings eine kleine Problemstellung nach sich ziehen, weil nämlich hinter dem Einsatz von Finn Bartels wegen muskulärer Probleme ein großes Fragezeichen steht. Eigentlich ist das noch viel größere Fragezeichen, ob er überhaupt im Kader sein kann, eher nicht, nach Standding, nach unseren Informationen jedenfalls. Und das bedeutet natürlich für die Offensive vielleicht zumindest erstmal vom Nominellen her eine Schwächung.
Ja.
Na, kann sich aber auch ganz anders darstellen auf einmal, ne? Weil Benedikt Pichler ist ja seit 359 Minuten ohne eigenen Treffer. Kriegt er jetzt einen anderen Sturmpartner dazu, kann das natürlich auch beflügeln, sowas. Zumindest mal für ein oder zwei Spiele auf Dauer ist das sicherlich eine Schwäche. Und darüber muss man nicht sprechen. Aber es kann auch beflügeln. Da stehen in der Warteschleife stehen viele Ab. Da steht möglicherweise ein Steven Skripski. Da steht ein Joshua Mees, der mit den Hufen scharrt, der am Montag mit Pichler zusammen nochmal nach dem Training bei Schweinewetter im Regen noch mal eine Viertelstunde auf die Kiste gezimmert hat in einer freiwilligen Sonderschicht. Der brennt auf wie Frittenfett.
Der zuletzt öfter nicht mal im Kader
so
war.
So sieht's aus. Mhm. Und dann ist da auch noch ein Ochi Vrid, der Winterneuzugang. Und da wollen wir doch mal sehen, ob theoretisch vorstellbar ist es ja zumindest, dass Pichler und Vrid zusammen in der Spitze spielen. Muss da vielleicht eine andere Statik im Spiel sein, im Holstein-Spiel, vielleicht eine etwas andere Grundordnung. Aber auszuschließen ist das auch nicht. Also das sind schon spannende Vorzeichen.
Mit zwei echten Stürmern hast du natürlich auch gleich ein ganz anderes Anlaufverhalten und musst dir die Räume anders aufteilen natürlich, anders als mit einer einzelnen Spitze. Also das könnte wirklich eine kleine Umstrukturierung jetzt gar nicht mal unbedingt in der Formation auf dem Papier, sondern wirklich in der Raumbesetzung und im Anlaufen und so weiter nach sich ziehen.
Ne? Naja, das Anlauf ist das eine und dann auch das eigene Angriffsverhalten, das eigene Laufverhalten für die beiden Stürmer. Ich habe Benny Pichler da am Montag nach dem Training nochmal gefragt, ob er sich das denn überhaupt vorstellen könnte mit Ochi Vrid zusammen. Da war das noch gar nicht klar, dass Finn Bartels möglicherweise ausfällt. Und da hat er gesagt, er hat bei Austria Wien, wo er zuletzt gespielt hat, haben sie eigentlich immer mit zwei Stürmern, also echten Stürmern gespielt. Und das bereitet ihm gar kein Problem, auch mal auf den Flügel auszuweichen, vielleicht sogar mal zu flanken und so weiter und so weiter. Gut, ist immer ein Unterschied zwischen dem, was man sagt und dem, was man dann auf den Platz bringt. Aber zutrauen würde ich es ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Ochi Vrid ist jetzt auch nicht zwangsläufig nur der im Strafraum lauernde Stürmer Typ Terodde,
ja.
Sondern der ist ja auch schon ein bisschen beweglich. Das, alles ist denkbar. Wir gucken uns das an und das sind, wie gesagt, spannende Vorzeichen.
Ja, das denke ich auch. Dann, wir haben vorhin schon mal die Flanken angesprochen. Ein Abnehmer mehr in der Mitte kann auch nicht schaden. Muss natürlich aber dann auch in der Abstimmung vernünftig funktionieren. Ne? Nicht, dass beide Stürmer dann, also es sind so wirklich so ganz banale Kleinigkeiten. Ja. Nicht beide Stürmer auf dem ersten Pfosten. Ne? Solche
stehen.
Genau, das sind so diese Geschichten. Also da darf man wirklich gespannt sein, wie das umgesetzt wird, weil wir da halt wirklich ganz unterschiedliche Spielertypen haben, ne? Also Joshua Mason, Steven Skripski, die eher über die Wendigkeit, über die Geschwindigkeit, Spritzigkeit kommen, eher quirlig sind. Dann Ochi Vrid, der schon ein Stoßstürmer ist von der Anlage her. Fiete Arp, der vielleicht irgendwo dazwischen sich bewegt, der, wie wir im Hinspiel gegen Aue gesehen haben, auch mit der Kugel um kann und auch gerne mal zum Dribbling ansetzt, aber auch Wucht mitbringt. Also da sind einige Optionen und das ist ja dann die viel zitierte und immer wieder angesprochene Breite im Kader, die es uns jetzt auch so schwer macht, da zu prognostizieren, wer nachher auflaufen würde.
Auf jeden Fall und ich sag ja so, wenn Finn Bartels fit ist, führt in aller Wahrscheinlichkeit kein Weg an ihm vorbei, was ja auch gut so ist, aber für ein, zwei Spiele, glaube ich, könnte man das theoretisch kompensieren. Und es ist ja immer sowas, es fehlt ja wahrscheinlich dann auch noch, Hauke Wahl fehlt mit Sicherheit, Luis Holtby wird auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach seiner Schleimbeutel im Knie immer noch nicht spielen können. Wäre zumindest eine Überraschung. Ich sag mal, und jetzt noch Finn Bartels. Manchmal setzen so eine Dinge, wenn sie dann kurzfristigerer Natur sind, aber auch neue Energien frei, gerade nach so einem Spiel wie in Karlsruhe. Man muss noch nicht in Panik geraten. Und das ist jetzt wieder eine Chance für andere. Ne? Und es kommt wieder Bewegung in Kader. Und es kommt wieder neue Reibungspunkte. Und das ist manchmal ist das, muss das nicht negativ sein. Mhm. Ich will es mal so sagen.
Das stimmt. Und es könnte durchaus ja auch in weiter defensiv angesiedelten Gefilden nochmal zu einer kleinen Veränderung kommen. Stefan Teska ist wieder mit dabei, eingewechselt worden gegen Karlsruhe. Simon Lorenz hat da etwas unglückliche Figur gemacht beim zweiten Gegentor vor allen Dingen. Also da sind auch mehr Kandidaten als Positionen sozusagen da. Marco Komenda, Phil Neumann scheinen im Moment doch sehr gesetzt zu sein. Marco Komenda nach seiner langen Verletzung jetzt auch wieder so im Saft, dass er wirklich bis zum Ende durchziehen kann. Aber TSK ist natürlich ein Kandidat, der auch gerne spielen will. Ne?
Also ich gehe jetzt mal von der Dreierkette aus, kann natürlich auch bei zwei Stürmern auf der Viererkette, denn wieder muss man abwarten. Auch wenn ich jetzt meinetwegen die Simon-Lorenz-Fraktion gegen mich aufbringe. Und ich mag den jungen Mann wirklich gerne. Also ich meine das auch nicht böse. Aber er hatte in den letzten Spielen, in jedem Spiel, einen fetten Kinken drin. In Aue, ich nehme nur die beiden letzten jetzt, in Aue ein herben Ballverlust vor der eigenen Hütte. Das muss eigentlich die Führung für Aue sein. Er holt der Holstein-Keeper Thomas Dehne super raus. Jetzt gegen Karlsruhe beim 0-2 so ein bisschen Alibi-Versuch da im Strafraum gegen Schleusener, den Torschützen, noch was zu retten. Das sei jetzt auch nicht besonders intensiv und von überdimensionaler Bereitschaft auch das Letzte da noch in die Waagschale zu werfen. Alles keine böse Absicht, um Gottes Willen. Ich persönlich finde, dass ein Stefan Teska bei einer Dreierkette zumindest als zentraler Abwehrspieler von den Spielern, die jetzt im Moment zur Verfügung stehen, mit seiner Routine und seiner ganzen Art Fußball zu spielen, die ist auch nicht immer fehlerfrei, ganz sicher nicht. Aber da sind schöne Diagos bei, von hinten heraus in der Spieleröffnung. Er hat ein gutes Auge, ist kopfballstark. Und es sind, ich sagte jetzt, ist er von der Verantwortung, die man da auch als zentraler Innenverteidiger spielt, ist er der Aufgabe, glaube ich, im Moment wäre er nach meinem Dafürhalten am besten gewachsen. Wenn jetzt Lorenz daneben spielt, statt Neumann oder Komenda, ist das auch in Ordnung. Nur ich finde eben Simon Lorenz als zentraler Innenverteidiger, da finde ich Stefan Teska vielleicht ein Ticken besser im Moment oder sowas. Ne? Also, aber wie gesagt, Vorher haben sie mit Lorenz auch gewonnen. Also am Ende steht das, was auf der Anzeigentafel notiert ist.
Ja, absolut.
Und das ist auch Kritik auf für Zweitliga-Verhältnisse sehr hohem Niveau, was ich jetzt eben mit über Simon Lorenz gesagt habe. Super Grätscher, super Kämpfer, vorbildliche Einstellung, gutes Kopfballspiel, alles Chico. Also wirklich, das sind die Nuancen halt. Und das ist manchmal das Gefühl, was einem auf der Tribüne durch den Spieler vermittelt wird, wo man denkt, ich glaube persönlich, das könnte dann besser sein. Ob das dann letztendlich so ist, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt im Moment, sagen wir mal, Stefan Teska den Vorzug geben.
Dann wollen wir mal sehen, ob das dann Marcel Rapp genauso sieht nach den Eindrücken einer kompletten, wenn auch verkürzten Trainingswoche.
Na, ich habe ihm das schon gesagt, ne? Das ist so ein bisschen wie im Moment in der großen Politik irgendwie. Ich will das jetzt nicht da irgendwie so.
Oha, jetzt geht's los. Bin ich gespannt.
In der ganz, ganz blöden Politik. Er hat gesagt, da machen wir so und wahrscheinlich passiert das dann doch nicht.
Ja, okay, also. Das ist dann eine Sympathiefrage zwischen euch wahrscheinlich.
Ja.
Das werden wir sehen. Wir werden also die Aufstellung am Freitag 17:30 noch genauer beobachten.
Richtig.
Und gucken und dann werden wir Opa sehen, wie er in der HDI-Arena wutentbrannt
verlasse die Arena, schmeiß den Block weg.
Kann nicht sein.
Und verlasse die Arena.
So wieder nicht auf mich gehört.
Ja,
Lies dann im Auto auf dem Rastplatz den Live-Ticker von Karl Online. Holstein führt 3:0. Zweimal Simon Lorenz.
Ja, und fährt wieder zurück.
Ja. Okay, das ist der Plan für Freitag. Genau, okay. Nee, alles klar. Also wir sind gespannt auf die Aufstellung. Das dürfen wir sein. Da gibt es viele Variablen, viele Unbekannte im Moment noch. Es wird sich ja dann bei einigen Spielern vielleicht auch erst am Freitag klären, wer dann wirklich abschließend zur Verfügung steht.
Genau.
Und wer nicht. Wir wissen, dass Holstein in der Breite gut besetzt ist. Da sind also genug Spieler, das sagt ja auch Marcel Rapp immer wieder, wir haben genug Jungs, die da spielen können. Ist immer eigentlich so ein Satz, der für viele Positionen tatsächlich gilt. Man hat es ja auch, wir haben auch schon drüber gesprochen in den letzten Wochen, auf der 6 gesehen. Zum Beispiel, oder dieser Verbund zwischen 6 und 8, also die zentralen Mittelfeldpositionen.
Genau.
Mit Finn Porath ist da jemand da, Geburtstagskind, Mittwoch.
Glückwunsch.
Philipp Sander ist jemand da, Alex Mühling ist wieder da nach Gelbsperre und ist uns nicht bange, dass Holstein eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellt.
Auf der rechten Bahn könnte auch ein Jonas Sterner vorstellbar,
richtig,
dass er für Julian Korb mal wieder zum Einsatz kommt. Alles ist möglich.
Oh, das ist ein schöner Satz. Alles ist
möglich. Ja.
Für sowas haben wir 10.000 Follower.
Genau.
Alles ist möglich.
Und so selten so ein Satz. Echt.
Herrlich. Wie immer knallhart analysiert.
Ja. Also da gibt es keine Zweifel.
Unfassbar. Sehr gut. Dann warten wir gespannt auf das Flutlichtspiel. Am Freitag das erste von 3 Freitagsspielen. Jetzt in Hannover, den Freitag, 4. März. Zu Hause gegen Paderborn, das Spiel, wo die VIP-Tickets zu gewinnen sind, um da nochmal dran zu erinnern. Und dann den Freitag drauf, das ist dann nach Adam Riese der 11. März
bei Hansa Rostock.
Auch eine interessante Auswärtsaufgabe, muss man sagen, im Ostseestadion. Ich finde, es wirft schon so ein bisschen seine Schatten voraus. So ein Spiel in Rostock ist irgendwie, hat was.
Ja, definitiv, mit allen Facetten, die damit zusammenhängen. Ne? Je nachdem, wie viele Zuschauer da aufschlagen dürfen. Also, es macht Spaß.
Es macht Spaß.
Das kann man schon sagen.
Die nächsten 3 Freitage sind also schon rot angestrichen im Kalender und geblockt.
Naja, und das sind ja für Kieler Verhältnisse Nachbarschaftsduelle. Ne?
Ja.
Also 2 Stunden Fahrt oder 2,5 Stunden Fahrt, das macht ein Kieler ja irgendwie mit dem Fahrrad an so einem Abend. Irgendwo,
ne? Aber nur bei Gegenwind.
Und mit E-Bike.
Was? Genau, also tretet kräftig in die Pedale, wenn ihr wollt. Hannover gibt es noch Karten. Für das Heimspiel gegen Paderborn wissen wir im Moment noch nicht, wann der Vorverkauf losgeht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Landesverordnung sich entwickelt, wann die vorliegt. Holstein will da noch abwarten. Das erfahrt ihr natürlich aber auch bei uns, wenn es dann losgeht. Alles Weitere erfahrt ihr auch. Freitag Live-Ticker und Spielbericht und. All unser Komplettprogramm. Und dann reden wir nächste Woche darüber, was wir da in Hannover gesehen haben. Ich sag vielen Dank, Opa.
Sehr, sehr gern.
Für deine Einschätzung in dieser Woche. Euch da draußen auch nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr uns so treu die Stange haltet. Uns macht's großen Spaß. Wir hoffen euch auch. Bleibt am Ball, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und viel Erfolg beim Gewinnspiel. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Da kann ich mir nur anschließen. Auch viel Erfolg beim Gewinnspiel und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.